Ein bisschen Nirvana. In wenigen Tagen steht das wichtigste buddhistische Fest vor der Tür und aus diesem Anlass möchten wir uns heute mit verschiedenen Episoden aus dem Leben Buddhas beschäftigen. Herzlich willkommen zur letzten Folge der zweiten Staffel, unserem Staffelfinale hier im Ein bisschen Nirvana Podcast. Auch heute bin ich nochmal alleine im Studio. Aber wir haben eine ganz besondere Folge heute. Nicht nur, weil sie das Staffelfinale ist, sondern auch deshalb, weil der höchste buddhistische Feiertag überhaupt ansteht. Und zwar nächste Woche, der Sagadawa-Feiertag. Im südlichen Buddhismus wird er als Vesak oder Vesaka-Puja bezeichnet. Sagadawa ist die tibetische Bezeichnung dafür. In den verschiedenen buddhistischen Ländern variieren die Daten auch etwas. In einigen Ländern waren die Feierlichkeiten dazu schon im tibetischen Buddhismus und allen Ländern, die davon auch beeinflusst sind und auch alle Traditionen, die sich danach richten. Dort fällt dieses Fest in diesem Jahr auf den 14.06.2022. Das entspricht dem 15. Tag des vierten Monats des tibetischen Kalenders. Und das markiert den Jahrestag der Geburt, des Erwachens und des Todes Buddha Shakyamunis. Und um das zu feiern, möchten wir uns heute einige Ausschnitte aus Buddhas Leben einmal anschauen. Wir orientieren uns dabei am Lalita Vistara Sutra, einem Mahayana Sutra. Übersetzt heißt das ungefähr so viel wie das Sutra des großen Spiels, in dem Buddha selbst in einer Lehrrede im Jeta Park bei Shravasti seinen Schülern sein Leben darlegt. Und zwar, wie er im Tushita-Himmel verweilte vor seiner Geburt, wie er dort als König dieses Himmels lebte und sich dann entschied, von dort herabzusteigen, um seine letzte Wiedergeburt als Mensch anzunehmen, um in diesem Leben dann zu zeigen, dass er ein Buddha werden würde. Und das Sutra heißt das Sutra des großen Spiels, weil wir im Mahayana-Buddhismus glauben, dass Buddha die Buddhaschaft nicht erreichte in dem Leben, weil er danach suchte, sondern dass er dieses Suchen nur vorgespielt hat, dass er nämlich vorher schon ein Buddha war, der in der Welt erschien, um uns zu zeigen, wie dieser Weg zu gehen ist. Die Ausgangssituation ist also, dass Buddha aus dem Tushita-Himmel herabsteigt, um in seine letzte Wiedergeburt einzutreten. Am 15. Tag des Visakha-Monats träumte die Königin Maya Devi, ein junger Elefant, ganz von weißer Farbe, würde durch ihre rechte Seite in ihren Bauch eintreten. Der Traum war begleitet von einem freudigen, warmen Gefühl, welches sie auch am Morgen, als sie erwachte, noch erfüllte. Nachdem sie angekleidet worden war, entschloss sich die Königin, einen Spaziergang zu machen. In Begleitung zahlreicher Dienerinnen begab sie sich zu einem kleinen Wald, der am Rande der königlichen Gärten lag. Dort legte sie eine Pause ein. Nachdem sie eine Weile im Wäldchen verbracht hatte, sandte sie einen Boten zu König Shuddhodana mit der Bitte, der König möge zu ihr kommen. Als dieser die Nachricht erhielt, begab er sich sogleich zu dem Wäldchen. An dessen Rand angekommen, verkündeten ihm die örtlichen Götter, dass seine Gemahlin, die Königin Maya Devi, ein Kind erwartete. Voller Freude eilte der König seiner Gemahlin entgegen. Als sich die Nachricht verbreitete, dass das Königspaar ein Kind erwartete, freuten sich die Menschen im Königreich. Die Priester verkündeten, dass dieses Kind ein ganz besonderes sein würde, welches entweder große Macht als König erlangen oder den Weg zur vollkommenen Befreiung von allem Leid finden würde. Maya Devis Schwangerschaft verlief ohne Schwierigkeiten. Als die Zeit der Geburt näher rückte, begannen die Bäume im Königreich zu blühen und Früchte zu tragen. Neue Bäume wuchsen, der Wind legte sich und es traten viele weitere wunderbare Zeichen auf. Kurz vor der Geburt begab sich die Königin auf eine Reise und als sie in Lumbini, einem Ort im heutigen Nepal, ankam, bemerkte sie, dass die Geburt unmittelbar bevorstand. Sie verließ, umgeben von zahlreichen Dienerinnen und Dienern und selbst verschiedenen Göttinnen und Göttern, ihre Kutsche und begab sich in ein kleines Waldstück. Ein paar Schritte von ihr entfernt befand sich ein mächtiger Feigenbaum, der sich, bewegt durch das herausragende Karma des Babys in ihrem Bauch, vor Maya Devi verneigte. Stehend Mit einer Hand den Feigenbaum greifend, brachte sie im Wald von Lumbini ihr Kind zur Welt. Wie durch Zauberhand trat der Bodhisattva aus ihrer rechten Seite aus. Die Wunde, die daraus entstand, heilte sofort. Vom Himmel über ihm ließen die Nagerkönige Nanda und Upananda warmes und kühles Wasser herabregnen, um den Bodhisattva zu waschen. Dieser lief, obwohl er gerade erst geboren worden war, mehrere Schritte durch den Wald, und überall dort, wo seine Füße die Erde berührten, wuchsen Lotusse. Schließlich öffnete der Bodhisattva seinen Mund und verkündete mit klarer Stimme: Ich werde die Heerscharen Maras bezwingen. Ich werde Wolken des Dharma dazu bringen, auf alle Lebewesen herniederzuregnen, sodass die Feuer der Höllen gelöscht und alle Lebewesen mit Freude erfüllt werden. Alle Menschen verspürten ein inneres Zittern, die Erde bebte, göttliche Musik ertönte und Blumen und Schmuck regneten vom Himmel herab. Als Maya Devi und ihr Kind, der große Bodhisattva, nach Kapilavastu zurückkehrten, das ist die Heimatstadt des Königs Suddhodana und seiner Frau Maya Devi, die Hauptstadt des Shakya-Reiches, empfing König Suddhodana sie mit einem großen Aufgebot an Dienern. Er war erfreut über die Geburt seines Sohnes, und zwar so sehr, dass er ihm den Namen Erfüllung aller Wünsche gab. Königin Maya Devi jedoch überlebte die Geburt nur kurz. 7 Tage, nachdem sie den Bodhisattva zur Welt gebracht hatte, verstarb sie. König Suddhodana war betrübt und besorgt, und so ließ er die ältesten Männer und Frauen des Landes kommen, um sie um Rat zu bitten. Wer könnte die Rolle der Mutter des Prinzen übernehmen? Die Ältesten berieten und kamen zu dem Schluss, dass Mahaprajapati Gautami, die Schwester der verstorbenen Königin, durch ihre Fürsorge und Liebe für alle Lebewesen am besten geeignet wäre, den Prinzen großzuziehen. Mahaprajapati, des Bodhisattvas Tante, nahm die übertragene Aufgabe an und zog den Bodhisattva voller Fürsorge auf. Suddhodana erinnerte sich nun an die Aussagen der Priester, sein Sohn würde ein großer Herrscher oder aber ein Buddha werden. Da er sich einen Erben für sein Königreich wünschte, rief er zahlreiche Berater aus allen Ecken seines Königreichs zusammen und bat sie, ihm Auskunft darüber zu geben, welche Zukunft sie für den Prinzen sähen. Zu dieser Zeit traf auch der große Weise Ashita in Kapilavastu ein. Obwohl er zu weit entfernt verweilt hatte und ihn kein Bote erreicht hatte, hatte er erkannt, dass ein Bodhisattva in diese Welt geboren worden war. Er begab sich zum Palast und bat um Einlass. Da er in allen Königreichen Nordindiens als weiser Mann und großer Gelehrter bekannt war, ließ König Suddhodana ihn zu sich kommen. Ashita verneigte sich vor dem König und bat diesen, den Sohn, welcher dem Herrscher geboren worden war, sehen zu dürfen. »Mein Sohn schläft, o Weiser. Soeben wurde er in seine Gemächer gebracht«, erwiderte der König. Der Bodhisattva jedoch, bewegt durch sein großes Mitgefühl, erwachte in diesem Moment von allein und wurde zum König und dessen Gast gebracht. Ashita umkreiste den Prinzen 3-mal als Zeichen seines Respekts und betrachtete ihn eine Weile. Er erkannte, dass der Junge eines Tages den Weg zur Beendigung aller Leiden finden würde und begann zu weinen. Der König erschrak und sprach: »O Weiser, was hast du gesehen? Welches Unheil wird meinen Sohn befallen?« Doch Ashita antwortete: »Kein Unheil, Hoheit. Euer Sohn wird der Bezwinger Maras werden. Er wird der vollerwachte Buddha, welcher das Leiden aller Lebewesen beenden kann. Ich weine, weil ich alt und gebrechlich bin und nicht lange genug leben werde, um dies zu erleben.« Ashita spricht hier bereits Mara an. Mara ist der große Gegenspieler Buddhas auf seinem Weg zur Erleuchtung, und er wird im zweiten Teil der Erzählung, zu der wir gleich kommen, eine zentrale Rolle spielen, wenn er Buddha entgegentritt, um dessen Erwachen unter dem Bodhi-Baum zu verhindern. Zuerst allerdings können wir sehen, dass in den folgenden Jahren der Prinz zu einem jungen Mann heranwächst. Er durchläuft eine höfische Beziehung. Bald übertrifft er seinen Lehrer, er heiratet und wird Vater. Die gesamte Zeit über hält er sich jedoch in seinen Palästen und Gärten auf, da sein Vater ihn davor bewahren möchte, Leid in der Welt zu sehen. Im Laufe der Zeit wird das Verlangen, die Welt außerhalb der Palastmauern zu sehen, jedoch so stark, dass der Bodhisattva sich auf mehrere Ausfahrten begibt. Dort sieht er alte, kranke und frisch Verstorbene und trifft auch einen Asketen. Dieser erklärt ihm, das Ende des Leidens könne nur in der Einsamkeit gefunden werden. Nachdem der Bodhisattva diese Dinge wahrgenommen hat und darüber nachgedacht hat, entschied er sich, den elterlichen Palast zu verlassen. Und auch wenn seine Eltern ihm dies untersagen, so entschließt er sich dennoch, quasi aus dem Palast zu flüchten. Und es gelingt ihm dann auch, mit Hilfe einiger Götter. Er verlässt den Palast eines Nachts und wird Bettelmönch. Er sucht sich verschiedene Lehrer, meditiert und beginnt eine Askese, welche ihn an den Rand des Todes bringt. Aufgrund dieser extremen Stärke seiner Askese, er hat zum Beispiel aufgehört zu essen und isst nur ganz, ganz wenig und trinkt auch nur ganz wenig, schläft kaum. Diese Härte der Askese macht Eindruck auf andere Asketen und so sammeln sich fünf Bettelmönche um ihn und betrachten ihn als ihren Lehrer. Die Askese schwächt den Bodhisattva jedoch so sehr, dass er kaum mehr fähig ist zu gehen. Und so entschließt er sich schließlich, eine Mahlzeit zu sich zu nehmen. Er beginnt zu essen und erkennt, dass er den mittleren Weg zwischen den Extremen der Askese und des Genusses gehen muss, um sein Ziel zu erreichen. Seine fünf Schüler sehen dies und wenden sich von ihm ab, da sie glauben, dass er seinen Pfad verloren hat. Der Bodhisattva wiederum lässt sie gehen und begibt sich nach Gaya, wo er sich unter einem Feigenbaum niedersetzt. Hier beginnt dann die epische Auseinandersetzung mit Mara, von der ich eben schon gesprochen habe. Mara ist der Herrscher über die Lebewesen dieser Welt, des Begierdebereiches. Und am Ende wird der Bodhisattva schließlich dann zum Buddha. Umgeben von zahlreichen Göttern und himmlischen Zeichen saß der Bodhisattva unter dem Feigenbaum, dem Baum des Erwachens, an dem Ort, an dem die Buddhas dieser Welt vor ihm Buddhaschaft erlangt hatten. Während er dort saß, dachte er, Mara ist der Herr über den Begierdebereich. Es ist unmöglich, dass ich erwache, ohne dass er es mitbekommt. Ich sollte ihn schon jetzt anrufen. Wenn ich ihn bezwinge, werde ich dadurch auch alle anderen schädlichen Wesen dieser Welt zähmen. Zudem wird mein Sieg helfen, schädliche Götter dazu zu bewegen, ihr Herz für Gutes zu öffnen. So entschlossen sandte der Bodhisattva Lichtstrahlen aus, die in seiner Stimme Mara den Bösen anriefen. Dieser schlief gerade und erschrak. Er träumte, dass all seine Herrlichkeit, sein Besitz und seine Macht verloren gingen. Er schreckte aus dem Schlaf auf und rief seine Heerscharen zusammen, um den Bodhisattva daran zu hindern, endgültig zu erwachen. Sein Sohn Satavaha versuchte noch, Mara von seinem Vorhaben abzubringen, da er erkannte, dass die Kraft des Bodhisattvas zu groß war und er nicht besiegt werden könne. Doch Mara hörte nicht auf seinen Sohn und führte sein Heer zum Baum des Erwachens. Das Heer bestand aus Tausenden von Soldaten, die zu verschiedenen dämonischen oder schädlichen göttlichen Klassen gehörten. Einige waren groß, andere klein. Einige hatten Köpfe von Schakalen oder von anderen Tieren. Sie hatten Klauen als Hände und Füße zum Teil. Sie schwenkten Schwerter, Lanzen, Schilde und Bögen und erreichten mit großem Getöse den Baum des Erwachens. Der Bodhisattva erkannte, dass Mara mit seinem Heer erschienen war und wandte ihm sein Gesicht zu, das so herrlich aussah, als sei es ein vollständig erblühter, hundertblättriger Lotus. Der Anblick allein schlug Mara das erste Mal in die Flucht. Doch Mara, der Störer, hielt auf seiner Flucht inne und dachte bei sich, dass seine Truppen dem Anblick des Bodhisattvas gewachsen sein müssten. So machte er kehrt und trat erneut vor den Prinzen. Er gab seinen Soldaten ein Zeichen und sie feuerten Pfeile und Steine auf den Bodhisattva. Doch sie trafen ihn nicht, sondern verwandelten sich in einen Blumenregen. Mara wurde eifersüchtig auf die Macht des Prinzen. So trat er persönlich vor den Meditierenden und erklärte, was verschwendest du hier deine Zeit? Du wirst dein Ziel nicht erreichen. Gehe zurück in dein Königreich, besteige den Thron und lebe das Leben, das dir bestimmt ist. Ich habe zahllose Leben dafür gearbeitet, Befreiung zu erlangen, erwiderte der Bodhisattva. Ich habe alle Ursachen dafür geschaffen. Du kannst dies nicht verhindern. Doch Mara fuhr fort. Du sagst, du hättest unzählige gute Taten vollbracht. Ich habe nur eine einzige vollbracht, doch ich habe Zeugen dafür. Wer will deine Taten bezeugen? Böser, antwortete der Bodhisattva. Die Erde selbst ist meine Zeugin. Voll Liebe und Mitgefühl für Mara und dessen Gefolge ließ der Bodhisattva seine Hand herabgleiten und berührte die Erde. In diesem Moment begann die Erde zur Antwort zu beben und Stavara, die Göttin der Erde und ihr Gefolge, priesen den Bodhisattva für seine Handlungen. Doch Mara, welche Angst um seinen Einfluss über die Lebewesen hatte noch einen letzten Plan. Er sandte seine Töchter, wunderschön und begehrenswert, um den Bodhisattva zu verführen. Dieser verweilte in seiner Meditation und nahm die jungen Frauen scheinbar nicht einmal wahr, da er erkannt hatte, dass es sich nicht um wirkliche Menschen, sondern nur um Illusionen handelte. In ihm war kein Funke von Anhaftung mehr übrig, und so gaben die Töchter des Mara ihren Versuch auf. Verzweifelt erschien Mara noch einmal selbst vor dem Prinzen, um ihn abzulenken und seine Konzentration zu stören. Der Bodhisattva hob seinen Blick und betrachtete den Störer und seine Armeen. Dann sprach er aus, was er erkannt hatte. Es existiert kein Mara, keine Armee, kein Wesen und kein Selbst. Wie der Mond, der sich in einem Teich spiegelt, ist auch die Welt der drei Bereiche. Es gibt kein Auge, keinen Mann, keine Frau, kein Selbst. Es gibt kein Ohr, keine Nase, keine Zunge, keinen Körper. Niemand hat diese Dinge erschaffen und niemand erfährt sie. Sie entstehen in Abhängigkeit und sind leer, sowohl von innen als auch von außen. Nun berührte er die Erde erneut und die Armeen Maras lösten sich auf. Mara selbst fiel zu Boden, schwitzte und begann zu altern. Der Bodhisattva hatte ihn und seine Armeen durch scharfe Unterscheidung und Analyse besiegt. Nun vertiefte der Bodhisattva seine Konzentration und Unterscheidung und Analyse kamen in seinem Geist zum Erliegen. Sein Geist war von Freude erfüllt und sein Körper war angenehm. In diesem Zustand erkannte er im ersten Drittel der Nacht, wie alle Lebewesen einem ständigen Kommen und Gehen unterworfen sind. Er erkannte auch, wie dieses Kommen und Gehen von den früheren Handlungen der Lebewesen gesteuert wird. Nachdem der Prinz dies erkannt hatte, vertiefte er seine Meditation weiter und in der Mitte der Nacht erkannte er, welche früheren Wiedergeburten er und alle anderen Lebewesen angenommen hatten. Er erkannte erst eine, dann zwei, fünf und später viele tausend und schließlich unzählige Leben. Sie alle erschienen ihm so klar, dass er jeden Aspekt erkennen und benennen konnte. So saß er weiter in tiefer Versenkung. Kurz bevor die Morgendämmerung anbrach, erkannte er schließlich, wodurch Wiedergeburten und damit alle Leiden hervorgebracht werden. Er erkannte, dass Unwissenheit Handlungen, Wiedergeburt und schließlich Alter und Tod bewirkt und das Leiden aufhört, wenn Unwissenheit beseitigt wurde. Er erkannte schließlich die vier Wahrheiten der Edlen und die 12 Glieder des abhängigen Entstehens. So war der Bodhisattva zum Buddha geworden. Die Götter, die sich am Vajra-Sitz, dem Sitz der Erleuchtung, versammelt hatten, waren hoch erfreut und wollten den Buddha ehren. Doch sie erkannten, dass er noch kein Zeichen gegeben hatte, dass er sein Ziel erreicht hatte. Buddha sah dies und sprach aus Mitgefühl, der Pfad ist unterbrochen, Unreinheiten wurden getilgt, die Flüsse sind ausgetrocknet und fließen nicht mehr. Auf dem Pfad, der nun beendet ist, reise ich nicht mehr. Dies nennt man die Beendigung des Leidens. Hocherfreut ließen die Götter Blumen herniederregnen. Die Erde bebte, die Vögel begannen zu singen und alle Lebewesen verspürten ein tiefes Glücksgefühl. Im Osten ging die Sonne auf. Nachdem er erwacht war, blieb Buddha 7 Tage lang in Meditation unter dem Baum des Erwachens sitzen. Alle Buddhas erschienen, um ihn zu beglückwünschen. Er war nun zum höchsten Arzt geworden. Die folgenden 7 Wochen begab sich Buddha auf Wanderschaft, an deren Ende er in Sarnath ankam. Dort traf er seine früheren 5 Schüler und lehrte zum ersten Mal den Weg, der das Leiden beendet. Den Weg, den er unter dem Feigenbaum in Bodhgaya erkannt hatte. Von nun an verbrachte Buddha die folgenden mehr als 40 Jahre als Wandermönch, der jedem, der ihn darum bat, den Weg zur Leidfreiheit wies. Im Alter von 80 Jahren begab er sich mit seinen Schülern nach Kushinagar. Nachdem er tagsüber Zeichen einer Krankheit gezeigt hatte, legte er sich nieder und gab seinen Schülern eine letzte Unterweisung, indem er sagte: Alle zusammengesetzten Dinge sind vergänglich. Darum bemüht euch ohne Unterlass. Auf seiner rechten Seite liegend, die rechte Hand unter dem Kopf, ließ Buddha am 15. Tag des 4. Monats seinen Körper zurück und vollendete das vollständige Nirvana. Dies beendet auch unsere heutige Erzählung von Buddhas Geburt und Buddhas Erleuchtung und schließlich auch seinem Tod und einer ganz kurzen Zusammenfassung seines Weges dorthin. Ich habe am Anfang bereits gesagt, dass ich mich dabei auf das Lalita Vistara Sutra gestützt habe, das Sutra des großen Spiels. Das ist eine Mahayana-Quelle, die die Geschichte also gegebenenfalls auch etwas anders wiedergibt, als es andere, vielleicht hier im Westen bekanntere Geschichten tun, die zum Beispiel oder vor allem dann auch aus der Theravada-Richtung stammen, also aus dem südlichen Buddhismus. In Asien selbst ist das Lalita Vistara Sutra eine sehr weit oder eine weit verbreitete Quelle zu Buddhas Leben. Es ist in Sanskrit verfasst worden. Es ist daher sicherlich in Nordindien irgendwo entstanden oder niedergeschrieben worden dann. Hat sich aber über quasi bis nach Tibet, China, die Mongolei und so weiter verbreitet. Und es gibt auch ganz klare Beweise dafür, dass es selbst bis nach Indonesien gelangt ist. Denn in Indonesien befindet sich der größte Stupa, also der größte Ritualbau des Buddhismus der Welt, Borobudur. Und auf den verschiedenen Terrassen dieses Monuments finden sich diverse Reliefs. Und ein Teil dieser Reliefs stammt ganz klar aus dem Lalita Vistara Sutra. Es wird dort, also Buddhas Lebensgeschichte, in Bildern nach diesem Sutra dargestellt. Ich finde diese Geschichte unglaublich inspirierend. Ich lese sie selber auch immer wieder gerne oder höre sie gerne oder denke da gerne auch drüber nach. Und deshalb war es uns wichtig, auch hier heute in dieser Folge quasi als Abschluss der zweiten Staffel und zur Feier des Sagandhava-Feiertages nächste Woche dann diese Geschichte auch einmal vorzustellen. Wir werden sie auch an Sagandhava selbst im Blog veröffentlichen, also in geschriebener Form wird sie dort erscheinen, sehr ähnlich wie sie jetzt hier vorgetragen wurde. Und ja, wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat. Wir hoffen, dass ihr Spaß an der zweiten Staffel hattet. Wir freuen uns auf die Zukunft, auf die nächsten Folgen dann nach der Sommerpause und wünschen euch allen erst einmal einen wunderbaren Sagandhava-Tag, einen tollen Sommer, bleibt gesund, habt eine gute Zeit und alles Gute für euch. Bis dann.